Radio WMW. Made in Westmünsterland.
Riesige Bagger, spektakuläre Abrisse und Gebäude, die Stück für Stück verschwinden. Genau darum geht es bei Hermann in Hochmoor. Aber hinter einem Abriss steckt deutlich mehr als einfach nur etwas kaputt zu machen. Denn bevor überhaupt ein Bagger anrückt, geht es um Schadstoffsanierung, Recycling und jede Menge Planung. Warum das so ist und was eigentlich mit den alten Materialien passiert, genau darum geht es in dieser Folge. Ich bin Jonathan Butterweg und wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Neue Folge Made in Westmünsterland und ich bin heute zu Gast bei Hermann in Hochmoor, einem Unternehmen für Abbrucharbeiten, also in erster Linie mal was kaputt machen, was da aber noch alles zugehört und was dabei besonders wichtig ist, worauf es da ankommt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen komplizierter als einfach nur was kaputt machen. Dazu wird mir jetzt Matthias Hermann was erzählen. Stell dich doch gerne einfach mal vor zum Anfang.
Ja, hallo. Mein Name ist Matthias Hermann, bin Gesellschafter, Geschäftsführer in dritter Generation hier im Hause und führe zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater den Betrieb hier in Geschau-Hochmoor. Wir beschäftigen zurzeit 90 Mitarbeiter oder rund 90 Mitarbeiter und beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit den Themen Abbruch, Recycling, der anfallenden Baustoffe, dem Erdbau. Die Themen bespielen wir.
Jetzt sagst du, du machst das hier mit deinem Vater und deinem Bruder zusammen. Heißt Familienunternehmen durch und durch.
Ja, genau. Ich glaube, wenn man auf unserer Homepage guckt, findet man, glaube ich, siebenmal den Namen Hermann in verschiedensten Bereichen. Also wir sind, ich glaube, der klassische deutsche Familienbetrieb, ja.
Da ist dann ja auch naheliegend zu fragen, beziehungsweise ist jetzt auch naheliegend für dich, dann hier zu starten. War das für dich schon immer klar, sag ich mal, dass du das machen möchtest? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie bist du zu dem Beruf gekommen?
Also ich glaube, wegweisend waren einfach die prägende Kindheit. Dadurch, dass mein Opa zu dem Zeitpunkt noch lebte und mein Vater, die haben uns immer schon relativ früh mitgenommen auf die Baustellen, auf die Fahrzeuge, haben uns selber mal machen lassen als Kinder. Und ich glaube, das braucht man keinem groß erzählen. Also wenn man als junger Mensch früh mit Technik in Kontakt tritt, zündet automatisch eine Begeisterung und die hat gezündet relativ früh und dann war auch klar, Ausbildung woanders machen, aber dann war sehr, sehr früh klar, natürlich in den elterlichen Betrieb anzutreten.
Ne? Was war so ein prägendes Erlebnis? Hast du da noch was im Kopf, wo du sagst, boah, als ich das als Kind mal miterlebt habe oder früher immer Situation XY, da habe ich immer richtig Spaß gehabt?
Also das prägende Erlebnis gab es gar nicht, aber ich war schon seit frühester Kindheit immer fasziniert von Maschinen und Geräten halt. Und das war halt das Schöne, die hatten wir zu Hause. Wir haben zu der Zeit am Betriebssitz gewohnt. Wir hatten den Betrieb damals in Fehlen. Ja, da hat man alles vor der Tür gehabt natürlich. Ne? Und das war dann sehr komfortabel auch als Kind, wenn man seine Kumpels eingeladen hatte. Also es gab auch immer was zu zeigen und immer was zu gucken. Und das hat halt einfach Spaß gemacht. Ne?
Okay, also schon mal die Begeisterung für Maschinen. Da bin ich sehr gespannt, was du da später noch zu zeigen hast. Kommen wir im Rundgang zu. Jetzt hast du gesagt, du hast, bevor du dann hier, sag ich mal, weitergemacht hast, erstmal eine Ausbildung woanders gemacht. Was hast du da für eine Ausbildung gemacht und wo?
Also gelernt habe ich Industriekaufmann mit Fachrichtung Bau. Habe auch vom Bauausschuss meine Prüfung abgelegt. Also und die Ausbildung habe ich gemacht in Dorsten bei der Firma Suden. Also das ist ein Allround-Dienstleister in einer kommunalen Reinigung, Entsorgung und dann halt auch im Baubereich, heißt Deponiebau und Erdbau.
Aber für dich war immer direkt klar, du kommst hierhin wieder zurück und brennst auch genau für das hier.
Ja, genau. Ich bin dann nach der Ausbildung relativ direkt hier wieder gestartet. Allerdings muss ich sagen, auch von unten angefangen, bin auf der Baustelle gestartet, habe meine eigenen Projekte gemacht als Maschinist vor Ort, habe dann eine Zeit lang LKW gefahren, also einen kürzeren Zeitraum, bin dann hier in die Dispo eingestiegen, habe die Disposition sozusagen, ja, ich will nicht sagen gegründet, aber zumindest gab es sie in der Form damals noch nicht. Also da war mein Bruder und mein Vater alleine, die haben das dann zu zweit aufgeteilt und das haben wir dann ein bisschen strukturiert. Und dann Projektleitung, Bauleitung und jetzt mittlerweile hauptsächlich Kalkulation, Akquise und hin und wieder nochmal ein Projekt.
Okay, das heißt, ihr teilt euch dann auch die Arbeit untereinander auf und habt auch alle so verschiedene Schwerpunkte, wo ihr euch dann besonders drauf fokussiert oder greift das schon alles sehr ineinander mit deinem Vater und deinem Bruder?
Also mein Vater ist noch auch hier und kümmert sich um die Kalkulation, Akquise, viel Altkundenbetreuung, viel die Dinge, die viel Zeit kosten in der Kalkulation, Kostenschätzungen schreiben und alles das, was, was so anfällt. Und mein Bruder und ich haben zum einen natürlich das Tagesgeschäft hier, also heißt den ganzen Berg, der so jeden Tag hier anfällt. Und dann halt kümmert sich mein Bruder mehr um das Thema Erdbau und bei mir ist der Schwerpunkt auf Abbruch.
Okay, jetzt habe ich ja schon mal so ein bisschen Einblick bekommen, was ihr macht. Ich habe auch natürlich schon mich vorher mal ein bisschen schlau gemacht. Abbrucharbeiten, habt ihr schon spektakuläre Bilder gesehen von so Gebäuden, die noch halb stehen. Ne? Kennt man ja von Baustellen. Jetzt frage ich mich, beschreib doch du gerne mal für einen außerstehenden Person, was überhaupt hier euer Ding ist.
Also das Kerngeschäft ist der klassische Abbruch von Gebäuden. Aber der Abbruch umfasst halt mittlerweile viel, viel mehr, als man meinen könnte. Es geht los, ich sag mal, mit den Leistungen, die bauseitig erbracht werden müssen. Also heißt, die Gebäude müssen medienfrei geschaltet werden. Dann muss vernünftig erkundet werden, was wir da vor uns haben. Also die Gebäude müssen begangen werden von Gutachtern, die dann einmal feststellen, ob Schadstoffe enthalten sind. Dann gibt es noch ein Thema Artenschutz. Es wird immer populärer, also dass wir keine gefährdeten Arten da irgendwie die Brutstätten klauen oder beziehungsweise denen da irgendwie gefährlich werden. Das sind die Dinge, die vorab erstmal bauseitig geregelt sein müssen beziehungsweise vorliegen müssen, damit wir überhaupt starten können. So, und mit der Klarheit der Schadstoffsituation beginnt eigentlich unser Job. Das heißt, wir beginnen klassisch mit der Entkernung, Schadstoffsanierung für die Projekte, sehen da schon zu, dass wir die anfallenden Abfälle möglichst hochwertig verwerten. Also unser Ziel ist es, da auch viel im Kreislauf zu lassen, einfach wenig auszuschleusen und viel auch wieder zu verwenden als Ganzes. Und dann, wenn die Gebäude dann eines Tages so weit sind, dass sie abgebrochen werden können, maschinell, dann halt der maschinelle Abbruch mit Großgeräten hinterher und halt auch, ich sag mal, die Aufbereitung der Mineralik.
Jetzt hast du das schon mal so ein bisschen umrissen. Kannst du das noch so ein bisschen für mich vielleicht auch bildlich machen? Also ich stelle mir jetzt vor, kann da auch total falsch liegen. Schritt 1, ihr geht da erstmal einfach mit Personen, mit den Mitarbeitern rein und macht eher so kleine Arbeiten, die am Anfang anfallen, bevor dann überhaupt am Ende irgendwie, sag ich mal, die Abrissbirne kommen kann, um da so voll rein zu wämsen.
Also Schritt 1 ist ja die Entkernung, Schadstoffsanierung, das ist wirklich Handarbeit. Also das ist nach wie vor, es gibt zwar Verfahren, die wir auch anwenden, natürlich in der Schadstoffsanierung, wo wir uns technische Hilfsmittel hinzuziehen. Also heißt, gerade im Bereich asbesthaltige Wandputze, Spachtelmassen und Bodenbelege und Deckenbelege, haben wir halt automatisierte Verfahren, die dann die Materialien abtragen. Aber der Grundsatz des Ganzen ist Handarbeit. Also heißt, da gehen klassisch Leute mit einer Brechstange durchs Gebäude, die dann die Fenster rausnehmen, die Türen ausbauen, Bodenbeläge aufnehmen und so weiter. All das in die Containersorten rein verbringen. Das ist in der Regel Handarbeit. Bei größeren Gebäuden werden die unterstützt von Kleingeräten, mittlerweile sogar auf Akku, damit wir emissionsfrei im Innenraum unterwegs sind. Und erst dann, wenn die fertig sind mit der Handarbeit, kommt das Großgerät.
Wie kann ich mir das so im zeitlichen Verlauf oder von dem Aufwand her vorstellen? Weil ich sag mal, von außen sieht man ja am meisten dann wirklich, wenn das Gebäude abgerissen wird, wenn da Mauern umfallen, wenn da wirklich groß angepackt wird. Kostet die Arbeit vorher noch mehr Zeit, die man gar nicht sieht?
Kann man so gar nicht, also pauschal sagen, ist immer ganz individuell natürlich pro Gebäudetyp und auch pro, ja, ich sag mal, Schadstoff, den man vorher erkundet hat. Also wenn ich natürlich jetzt viel Schadstoffe verbaut habe, dauert die Sanierung, Schadstoffsanierung extrem lange und kostet natürlich auch viel, viel Geld. Gerade bei, ich sag mal, bei Wohnungsbauten so aus den 60er, 70er Jahren haben wir natürlich alles Mögliche an bösem Zeug verbaut, was man so verbauen konnte. Und da ist oft halt die Krux in der Sanierung, Schadstoffsanierung, Entkernung verborgen. Und der maschinelle Abbruch ist eigentlich zweitrangig dann am Ende. Das ist auch von der Zeit so. Also viele sieht man gar nicht von außen. Dann sieht man nur immer wieder Leute mit weißen oder blauen Anzügen da rauskommen und wieder reinlaufen, die dann halt innen drin dafür sorgen, dass alle Schadstoffe vernünftig in den Container kommen und aus der Bausubstanz entnommen werden. Das ist halt, ja, der überwiegende Teil dann. Und erst dann geht's weiter. Ne?
Ohne da vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, du hast jetzt Asbest als Beispiel genannt. Was genau kann man sich unter Schadstoffen vorstellen und wo findet man die?
Also die klassischen Gebäudeschadstoff, ich glaube, die jeder kennt, ist natürlich Asbest. Also Asbest in Form von in festgebundener Form in Dachplatten, in Bodenbelägen oder halt in Fensterbänken oder Brandschutztüren. Aber dann gibt es halt noch Asbest in schwach gebundener Form, der befindet sich dann in Wandputzen, Fliesenklebern und so weiter. Der wurde halt standardmäßig so in den Gebäuden, im Gebäudealter verbaut, was wir gerade abbrechen. Also heißt so 60er, 70er Jahre, da sind so die spektakulären Jahrgänge, wo es richtig ins Eingemachte geht. Dann gibt es noch PCBs, wurde oft als Weichmacher in Kunststoffen verwendet oder halt in Bodenbelägen als Kleber, da auch als Weichmacher. Dann natürlich Mineralwolle, kennt auch jeder, wird auch heute noch verwendet, allerdings nicht mehr so, dass sie lungengängig ist, sondern die Fasern wurden dann irgendwann vergrößert, technisch im Laufe der Jahre. Aber die alten Mineralwollen sind halt krebserzeugend, weil sie halt lungengängig sind, die Fasern. Und dann gibt es halt noch so Randschadstoffe, sagen wir mal, bestrichene Hölzer, wo dann bleihaltige Farben drauf sind oder schwermetallhaltige Träger oder solche Dinge.
Okay, heißt, ihr geht dann zum Beispiel, um genau sowas rauszufinden, geht ihr da durch und nehmt Proben oder seid geschult und erkennt das schon auf den ersten Blick? Weil ich könnte jetzt als Laie ja, glaube ich, nicht sagen, okay, da ist zum Beispiel so ein Weichmacher drin oder da ist Asbest drin verbaut oder gibt es da einen Gebäudeplan? Wie findet ihr raus, wo die Schadstoffe sind?
Also das ist das, was ich eben eingangs sagte, das ist die bauseitige Leistung. Also eine Vorerkundung durch ein Schadstoffgutachten muss vorher erfolgen. Also da muss ein Gutachter durchlaufen und muss sagen, da und da ist das verbaut. Also vieles kann man sehen natürlich mit dem Auge, also ob da ein Well-Eternit-Dach drauf ist, asbesthaltig, sieht jeder im Vorfeld. Aber ob ein Wandputz Asbest enthält, kann keiner sehen. Also und das genau muss erkundet werden im Vorfeld und da muss halt Klarheit geschaffen werden, damit wir da halt auch, ich sag mal, möglichst störungsfrei durcharbeiten können, weil nur Klarheit schafft auch, ich sag mal, Sicherheit, dass man durcharbeiten kann bei so einem Projekt. Ne?
Dann haben wir jetzt schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, da was zu so einem Prozess noch dazugehört von einem Abbruch. Was würdest du denn sagen, ist so euer wichtigster Einsatzbereich? Wo kommt ihr am häufigsten vor? Wo kann man vielleicht euch auch sehen im Alltag?
Also es gibt insgesamt drei wichtige Einsatzbereiche, um es mal so zu formulieren. Also das ist einmal der klassische Gebäudeabbruch, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Dann das Thema Bauschuttrecycling. Also grundsätzlich, jeder kann hier in Geschau-Hochmoor Material anliefern, also Boden und Bauschutt, was wir wieder zu Recycling-Schotter oder Recycling-Sand oder auch Gesteinskörnung für den Beton weiterverarbeiten. Und dann natürlich das komplette Thema Erdbau, Erdarbeiten. Also heißt von einer Baugrube für ein Einfamilienhaus bis zur Logistikhalle, wo wir den Unterbau liefern. Also das sind so die klassischen Bereiche, wo man uns findet. Ne?
Okay, also ich sag mal grob zusammengefasst, einmal kaputt machen, einmal recyceln, aber auch für den Aufbau zum Beispiel die Vorbereitung mit Baugruben.
Ja genau, und das Recycling umfasst halt auch das Material, was wir aus dem Rückbau gewinnen, also die Mineralik wieder aufzubereiten, um dann am Ende des Tages im Erdbau wieder einzubringen.
Hast du denn vielleicht mal so ein Beispiel für mich, jetzt hier aus dem Westmünsterland, wo du sagst, das war mal so ein richtig großes Ding oder vielleicht arbeitet ihr ja gerade auch noch an einer Nummer, wo du sagst, das wird der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen haben, da sind wir auf jeden Fall dran.
Also ich glaube, das markanteste Gebäude, was wir abgebrochen haben im Westmünsterland, war das Hertie-Kaufhaus in Bocholt. Das ist schon einige Jahre her, aber ich glaube, das kannten so die meisten. Das war halt relativ groß, innerstädtisch und das ist halt ja damals komplett aus der Innenstadt verschwunden durch uns.
Wie lange hat der ganze Prozess da so roundabout gedauert?
Das war damals ein Projekt, das hat schon einige Zeit gedauert, weil da halt auch eine umfangreiche Schadstoffsanierung drin war. Das waren so 6 Monate in Summe.
Okay, seid ihr denn primär jetzt im Westmünsterland aktiv? Geht ihr auch über die Grenzen des Kreis Borken hinaus? Seid ihr vielleicht sogar international tätig? Ich weiß ja nicht, wie das ist mit zum Beispiel den Abbrucharbeiten. Da gehören ja wahrscheinlich auch noch schwere Geräte dazu in vielen Fällen.
Also grundsätzlich sind wir eigentlich deutschlandweit tätig. Wir versuchen, den Radius so 150 Kilometer um den Standort zu legen. Einfach nur dem geschuldet, weil wir natürlich die Reisezeiten im Blick behalten wollen. Aber sind theoretisch in ganz Deutschland tätig. Also wir hatten Baustellen an der Ostsee oder in Bayern. Das ist kein Problem. Die eigene Logistik ist vorhanden, um die Großgeräte zu transportieren. Also das ist ja, wenn der Bagger einmal auf dem Tieflader steht, ob der Tieflader dann, ich sag mal, entsprechend bis nach Bottrop fährt oder dann halt weiter bis Berlin, das ist dann auch schon fast egal. Wichtig ist ja, dass er da ankommt. Ne?
Heißt, das sind dann auch, sag ich mal, in Anführungszeichen normale Tiefladertransporte und da ist dann auch kein Schwerlasttransport irgendwie beteiligt, weil die Maschinen so groß und umfangreich sind.
Doch, also wir bewegen uns mit fast allen Transporten im Sondermaßbereich, also heißt Gewicht und Breite, Höhe und so weiter überschreiten die standardmäßigen ja, oder die Standardparameter, sodass wir im Sonderbereich unterwegs sind. Aber auch da, die Kapazitäten haben wir selbst. Also wir können Transporte bis 60 Tonnen Ladegewicht, also 107 Tonnen Gesamtgewicht fahren. Entsprechende Begleitfahrzeuge halten wir hier vor, und um die Transporte dann abzusichern. Und die sind fast jede Nacht unterwegs, die Jungs, um die Geräte von A nach B zu fahren. Ne?
Heißt, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu, zu dem Abbruch, was man, als das, was man sieht. Du hast jetzt zum Beispiel das Beispiel gerade aus Bocholt genannt mit dem großen Gebäude. Würdest du sagen, das war so generell euer größtes Projekt, oder hast du da noch ein Beispiel, wo du sagst, das war ein richtiger Klopper?
Das größte Projekt war eigentlich, muss ich sagen, 2020, was wir bis dato gemacht haben. Das war das ehemalige IKEA Europa Zentrallager in Werne. Und da hatten wir 100.000 Quadratmeter Hallenfläche, die wir zurückgebaut haben. Insgesamt 1 Million Kubikmeter umbauter Raum. Da haben wir 8 Monate wirklich mit teilweise fast, ja, 20 Baggern parallel gearbeitet, um den Zeitplan einzuhalten. Und das war schon das größte Projekt, was wir so mengenmäßig durchgezogen haben.
Jetzt habe ich mir die Frage so ein bisschen gestellt, während wir hier gesprochen haben. Du hast gerade am Anfang gesagt, so die Maschinen begeistern dich. Gerade so als Kind war das immer cool da, und das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte auch Freunde, die dann auf dem Bauernhof zum Beispiel gelebt haben, und da mal Trecker zu fahren, jetzt beispielsweise, war schon immer ein Highlight. Jetzt gehört ja aber noch eine ganze Menge mehr dazu. Und du hast ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Da kommt jetzt zum Beispiel die Recyclingnummer dazu, da kommen die Schadstoffe dazu, da kommt dann aber auch sowas dazu, wie zu gucken, brüten da vielleicht Vögel, die geschützt sind. Ist das trotzdem noch dein Traumjob, oder wurde das dann alles auch ein bisschen komplizierter als einfach die geilen Baumaschinen?
Also absolut. Und vor allen Dingen, was mich nach wie vor noch fasziniert, ist, dass mein Vater bzw. auch Opa schon die Vision hatte, in eine absolut nachhaltige Branche zu gehen. Also wir haben ja in Deutschland das Ziel, bis 2050 keine grünen Flächen mehr zu versiegeln. So, und wenn man mal ehrlich ist, spielt uns das absolut in die Karten. Also dann hat derjenige, der irgendwann noch mal bauen möchte, nur noch die Wahl, was baue ich zurück, um da neu zu bauen. Und deswegen sind wir alleine kapazitätsmäßig schon, glaube ich, für die Zukunft ganz gut abgesichert. Aber zum anderen haben wir aber auch die Möglichkeit, aktiv bei uns in der Branche dafür Sorge zu tragen, dass wir halt die Dinge, die wir zurückbauen, möglichst sorgfältig zurückbauen und auch ressourcenschonend, sodass wir halt viel wieder im Wertstoffkreislauf lassen. Ne? Also wenn wir gleich hier eine Runde über den Hof gehen beispielsweise, das finde ich immer ganz, ganz toll. Wir haben ja Hallen stehen, die haben schon mal ein zweites Leben. Also das ist dann schon, die haben wir dann an den Abbruchstellen abgebaut und hier wieder errichtet, um den ein zweites Leben einzuhauchen. Und das sieht man den Konstruktionen halt nicht an. Und das sind halt Dinge, die finde ich toll, weil man halt da absolut nachhaltig unterwegs ist. Ne?
Und ich würde sagen, damit hast du mir eigentlich die perfekte Überleitung gegeben, um hier aus dem Büro einmal aufzustehen und uns anzugucken, was ihr hier so zu bieten habt an Maschinen, an Recycling und an Hallen, die schon mal ein zweites Leben verdient bekommen haben.
Ja, dann gehen wir eine Runde.
Raus aus dem Büro, stehen wir hier direkt bei euch auf dem Platz, und da kam auch gerade ein LKW. Was passiert denn hier?
Also, wenn die Fahrzeuge hier auf den Platz kommen, werden sie in aller Regel eingewogen, sodass sie entweder Material anliefern oder mitnehmen.
Okay, heißt hier kommt dann, da kommt jetzt gerade noch ein Trecker hinterher mit Hänger. Heißt, hier kommen dann die Fahrzeuge an mit zum Beispiel Bauschutt drauf. Und das, was ich hier vor mir sehe, diese Bodenplatte, die man ja auch vielleicht schon mal gesehen hat, das ist dann eine Waage, wo entsprechend geguckt wird, wie schwer ist das Fahrzeug gerade.
Genau, da wird das Leergewicht oder halt das Beladengewicht zuerst gewogen und dann halt nach dem Beladen oder nach dem Abkippen nochmal ein zweites Mal.
Okay, dann lass uns mal schauen, wo es jetzt weitergeht dann mit dem Bauschutt. Ich beschreibe hier mal vielleicht, wir laufen jetzt einmal dem LKW hinterher, der ist natürlich ein Stück schneller. Ansonsten sind wir auf einer ziemlich großen Hoffläche. Ich sehe links und rechts blaue Fahrzeuge mit eurer gelben Schrift mit Hermann drauf, verschiedene Bullis unter anderem. Da links sehe ich auch sonst Baumaschinen. Ich weiß nicht, da haben wir kleine Bagger, größere Bagger. Du wirst wahrscheinlich besser sagen können, was ihr da alles so stehen habt.
Also hier vorne ist ja so die Fläche, wo die ganzen Fahrzeuge geparkt werden. Viele Fahrzeuge stehen über Nacht hier am Standort, einige stehen bei den Mitarbeitern zu Hause. Und ja, all das, was hier steht, ist im Moment nicht im Einsatz und dient als Puffer.
Okay, heißt die Sachen, die quasi unterwegs sind, das sind dann so eure Herzstücke, sag ich mal.
Ja, genau.
Okay, also die Rampe hoch, und ich sehe jetzt unter anderem erstmal drei Berge mit gröberen Steinen, ein bisschen weniger groben Steinen und feineren Steinen, würde ich das jetzt als Laie beschreiben.
Also, wir sind die Rampe hochgegangen und befinden uns an der Stelle, wo die Materialien abgekippt werden. Also alles das, was mineralisch, Bauschutt gemischt ist, wird hier an der Stelle, wo wir stehen, abgekippt. Da unten siehst du auch den Brecher. Hinter dem Brecher ist der zweite Berg mit Mineralik, das ist der Beton, frisch oder Reinbeton. Wir trennen hier gemischten Bauschutt vom Beton, weil wir halt verschiedene Ausgangsmaterialien damit erzeugen. So, und da sehen wir einen Teil rechts, das ist der aus dem gemischten Bauschutt, den wir hier unter uns befinden, das Ausgangsmaterial Schotter 045, ganz normal für den Straßen- und Wegebau oder halt für Unterbauten von Gebäuden. Das ist so das Brot- und Buttermaterial, was wir hier in großen Mengen auch durchspringen. Da drüben die Vorabsiebung daraus ist wie ein Sand quasi, optimal auch für Unterbauten von Gebäuden und so weiter zu verwenden, aber nicht ganz in der Dimension wie der Schotter. Und dann gibt es halt gleich noch, da gehen wir gleich gucken, die Ausgangsmaterialien, die wir aus dem Beton erzeugen.
Okay, heißt hier kommt dann der LKW an mit der Ladung und da sind dann quasi, ist nur Schotter drin in der Form?
Ja, in aller Regel kommen die hier an mit einem Kipper voll Bauschutt, den kippen die hier oben und im Idealfall nehmen die unten direkt Schotter wieder mit. Also das heißt, hier oben Bauschutt gekippt und unten Schotter wieder mitgenommen.
Okay, also Vorzeigebeispiel, sage ich mal, für Kreislauf. Jetzt frage ich mich, auf so einer Baustelle, da müsst ihr dann ja aber schon extrem darauf achten, was alles in so einen Lader auch reinkommt, oder?
Ja, deswegen, da sind wir wieder beim Thema Schadstoffsanierung, Entkernung ist natürlich entsprechend wichtig und auch nicht zu unterschätzen. Deswegen nimmt das auch oft so viel Zeit in Anspruch. Wir investieren lieber, ich sag mal, ein paar Tage mehr in die Handarbeit vorher, trennen ein bisschen besser die Materialien im Vorfeld, umso sauberer haben wir es nach hinten raus. Natürlich kann man es nie ganz hundertprozentig sicherstellen, dass hier keine Störstoffe mehr im Material enthalten sind. Deswegen sieht man da unten auch diesen Windsichter, der dann am Ende nochmal dafür sorgt, dass die letzten Störstoffe rausgepustet werden. Aber vom Grundsatz her ist das Material, was wir hier annehmen, schon sehr sauber.
Jetzt neben diesen drei prägnanten großen Bergen, die ich hier gerade beschrieben habe, sehen wir unter anderem eben die Maschine, wo dann, soweit ich das beurteilen kann, links die gröberen Steine reinkommen und rechts dann feiner wieder rauskommen. Und die Berge werden nass gemacht. Warum?
Ja, weil wir natürlich immer wieder gerade bei dem schönen trockenen Wetter hier mit Staub zu kämpfen haben. Deswegen haben wir hier eine vollautomatisierte Berieselungsanlage mittlerweile im Einsatz. A, damit sich die Materialien nicht zu sehr trocknen, dass man sie auch noch verdichten kann im Nachgang, aber in erster Linie dafür natürlich, um den Staub zu bekämpfen.
Ne? Du hast gerade gesagt, hier kann man auch das einfach anliefern. Heißt, ihr bringt nicht nur eigenen Bauschutt hierhin, sondern man hat auch die Möglichkeit, hier als Externer jemanden anzuliefern.
Genau, es gibt die Möglichkeit, als Privatanlieferer hier in kleinen Mengen natürlich Materialien anzuliefern, aber auch die Containerdienste. Also wir haben sehr, sehr viele Containerdienste, die uns ihre Bauschutt- und Bodenmaterialien hier andienen.
Ich sehe schon, wir gehen hier ein Stück weiter und da tauchen die nächsten Hügel auf, die etwas kleiner sind. Du wirst mir bestimmt erzählen können, wo jetzt die Unterschiede liegen, was wir noch alles hier haben.
Genau, vorne sehen wir jetzt die Boxen mit den Ausgangsmaterialien, die wir aus der Monocharge Beton herstellen. Also heißt aus Altbeton, alten Betonstützen oder Bodenplatten oder so, bereiten wir halt Gesteinskörnungen auf, die halt wieder als Kiesersatz in Frischbeton gehen. Also die werden dann bei Brüninghof in Heiden im Frischbeton wieder eingebaut.
Wie viele Sachen bekommt ihr denn da raus aus so einem Bauschutt?
Also wir haben eingangs die Möglichkeit, aus dem Mischbauschutt werden drei Fraktionen erstellt. Also heißt einmal ein Grobkornmaterial, was man so als Zwischenschicht zwischen Schotter und Boden oft einsetzt, das aber nur als kleine Charge, dann halt die Vorabsiebung und den 045. Und aus dem Beton selber bereiten wir auf ein 4,8er Material, ein 8,16 und ein 045 ganz normal als Schotter.
Jetzt, ich als Laie kann mit den Zahlen ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ich würde jetzt sagen, sind das grobere und feinere Körnungen oder was genau sind das für Eigenschaften?
Genau, die Zahlen sind eigentlich die Millimeterangaben. Also 0,4 ist halt 0 bis 4 Millimeter, also von ganz fein bis 4 Millimeter. Dann ein 4,8 habe ich gerade noch vergessen. 4,8er Material ist eine Zwischenkörnung, die geht als Versuchsmaterial im Moment auf den Markt. Und dann halt der 8,16 ist halt die Brot- und Butterkörnung, die den Kies ersetzt im Beton.
Also, wie du gerade so schön gesagt hast, wir laufen hier gerade quasi den Weg der LKW nach und sind jetzt hier ein Stück weiter reingelaufen. Gerade haben wir noch von oben quasi auf die Hügel geguckt und auch da auf dann die Maschinen, die das entsprechend verwerten.
Ja, wir stehen an Ladezone 1. Also wir haben bewusst die Variante gewählt, dass man mit den LKWs gar nicht mehr in den inneren Bereich der Aufbereitungstechnik kommt, damit die LKWs außen rumgeführt werden, damit man halt keine Berührungs- oder keine Schnittstellen zwischen LKW und Radlader hat, außer die Beladungspunkte. So kann man sicherstellen, dass die LKWs immer sicher fahren können und der Radladerfahrer halt ungestört seiner Arbeit nachgehen kann im Innenbereich.
Heißt, als LKW-Fahrer lade ich da erstmal ab und wenn ich was wieder mitnehmen möchte, komme ich hier hin und bekomme dann entsprechend vom Radlader das Material wieder.
Genau, die Jungs kommunizieren hier alle untereinander via Funk und man positioniert sich dann halt je nachdem, welches Material man will, in der entsprechenden Ladezone mit dem LKW und dann kriegt man die Materialien aufgeladen.
Damit die Dimensionen vielleicht nochmal klar werden, ich habe hier von großen Bergen gesprochen und wenn ich groß meine, dann ist das auch tatsächlich so. Hast du gerade eine Meterzahl im Kopf, wie viel das ungefähr sind? Ich würde sagen, so ein normales Einfamilienhaus ungefähr.
Ja, definitiv. Also die Höhen erreichen wir hier locker. Also wir haben eine Jahresdurchsatzmenge in Gänze von 100.000 Jahrestonnen, also die wir hier rein und rausfahren im Jahr.
Nicht schlecht. Kann man denn sagen, dass ihr ungefähr bei plus minus null seid, also dass das mit dem Kreislauf auch gut funktioniert?
Also für all das, was wir hier reinfahren an Materialien, die können wir zu 100% wieder aufbereiten. Da funktioniert es auf jeden Fall, ja.
Also jetzt an den großen Bergen vorbei, ja, Stelle mit etwas kleineren Haufen. Was ist das hier?
Also die Haufen sind auch nur klein, weil das Material so tierisch gefragt ist aktuell. Also das ist unser 816 Material, was wir halt in die Frischbeton oder in den Frischbetonproduktionen wieder anliefern. Daraus wird Beton hergestellt, also aus Altbeton, frischer Beton und wir ersetzen damit zu ja, großen Teilen den Kies.
Was würdest du sagen, wie viele Leute sind hier auf dem Hof tätig ungefähr?
Also in der Aufbereitung und so weiter sind permanent 3 Menschen unterwegs, die sich hier um die Themen, also Materialaufbereitung, Radlader und auch hier Bewirtschaftung drumherum kümmern. Dann haben wir die Werkstatt, wo 6 Leute unterwegs sind und dann halt ja vorne Büro und Verwaltung nochmal mit 15.
Der Großteil der Mitarbeiter ist dann aber auch draußen auf den Baustellen?
Ja, genau. Viele von den Jungs sind halt mit den Fahrzeugen auf den Baustellen unterwegs oder halt auch mit den LKWs auf der Straße, ne?
Okay. Wie viele Fahrzeuge, zum Beispiel LKW, habt ihr hier oder Bagger? Kannst du da mal einen Überblick geben?
Also LKWs haben wir so 15 Stück, die für unsere eigene Logistik sorgen, also für die Zu- und Abfahrt der Materialien zu den Baustellen. Und ja, Bagger sind es, glaube ich, in Summe jetzt ja, knapp über 40. 20 Radlader, dann noch ein paar Dumper, Raupen und so weiter, alles was dazu gehört.
Also schon ordentlicher Fuhrpark. Ist das denn auch so, dass ihr, du sagst, eigentlich sind die LKW, hast du vorhin erzählt, die ganze Zeit unterwegs, bringen hier was hin, nehmen dann aber auch wieder was mit, also im Sinne von Kreislauf. Seid ihr da auch, sag ich mal, rund um die Uhr unterwegs oder habt da auch längere Arbeitszeiten als vielleicht jemand anders?
Gott sei Dank noch nicht rund um die Uhr. Also im Moment können wir es auf die normalen Arbeitszeiten über Tag beschränken. Man könnte sicherlich mehr tun, aber aktuell ist es noch nicht gewollt oder gewünscht.
Na gut, ich sag mal so, ein Abbruch macht ja vielleicht auch Lärm und gerade wenn der irgendwo in einem bewohnten Gebiet stattfindet, ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn der dann mitten in der Nacht passiert. Also, wir sind jetzt hier ein Stück weiter gegangen und stehen jetzt hier an der Werkstatt, hast du gerade beschrieben. Es stehen hier 2 ziemlich eindrückliche Maschinen, einmal ein großer ja, Bagger und einmal so eine von den Abbruchmaschinen mit Laufband. Kannst du mal beschreiben, was das ausmacht?
Also wie gesagt, wir stehen an der Werkstatt hier in dem Bereich. Wir haben die Maschinen, die draußen stehen, klar unterschieden in 2 Bereiche. In die Maschinen, die noch durch die Werkstatt müssen, weil sie von den Baustellen zurückkommen oder halt neu sind. Und jetzt stehen wir hier vor einem neuen Brecher. Der ist heute Nacht hier angeliefert worden. Der ersetzt einen von unseren alten Brechern. Und die Maschine ist halt nach dem neuesten Stand der Technik in der Lage, Materialien auf fertige Körnung in einem Arbeitsgang auszuführen und fördert auf der anderen Seite dann halt Körnungen, die zu groß sind, sofort wieder zurück in die Aufnahme, sodass am Ende eine fertige Körnung im fertigen Format rauskommt, was man vorher gewünscht hat.
Okay, und jetzt steht dahinter noch eine ziemlich großer Bagger. Was hat es damit auf sich?
Ja genau, das ist ein Longfront-Bagger, der hat 28 Meter Arm und damit können wir halt auch hohe Gebäude halt sicher zu Boden bringen.
Heißt, damit könnt ihr dann richtig hoch hinaus. Jetzt ist vorne nichts dran, würde ich mal sagen. Kommt dann da zum Beispiel so eine Abrissbirne oder was genau? Womit macht ihr das?
Also wir haben ja die ganze Zeit jetzt über selektiven Rückbau gesprochen. Also eine Abrissbirne wäre da vielleicht falsch. Also wir bauen dann schon Greifer oder Scheren an, um die Materialien dann halt sauber abgreifen, zerkleinern oder halt sofort so zerschneiden zu können, dass man sie Sorten rein trennen kann. Ne?
Heißt so, diese typische Abrissbirne ist jetzt vielleicht gar nicht so
euer meistgenutztes Arbeitswerkzeug beim Abriss?
Sie kommt tatsächlich noch vor, also auch sehr gut vor, aber auch nur da, wo man sie wirklich sinnvoll einsetzen kann. Also gerade innerstädtisch oder in der Wohnbebauung, wo halt viel sortiert werden muss, macht die halt keinen Sinn.
Also wir sind an der Werkstatt nochmal vorbeigelaufen, ein Stück weiter. Jetzt habe ich eine Frage, da ist ein LKW gerade durch so ein Wasserbecken durchgefahren. Was ich normalerweise aus dem Schwimmbad kenne, wenn man sich die Füße sauber macht im Freibad. Wofür ist das gut?
Der Effekt ist der gleiche, damit die Reifen sauber werden. Also wir haben ja nicht immer so schönes Wetter wie heute. Und dann gibt es halt auch Tage, wo es regnet und wo sich dann hinten Schlamm bildet auf dem Platz, um dann die Verschmutzung auch, ich sag mal, im Rahmen zu halten. Hier für die Betriebsfläche haben wir halt ein Waschbecken, wo die LKWs durchfahren, um die Reifen sauber zu machen.
Okay, sehr lustig. Jetzt sehen wir hier links auch schon die nächste spannende Sache. Und zwar überdimensionierte Baggerschaufeln, da hängen auch noch ein, zwei Steine dazwischen. Wo sind wir jetzt hier?
Also wir laufen jetzt gerade zu dem Ort, wo die ganzen Anbauteile lagern, was so eigentlich immer so ein bisschen unser unterschätztes Gut ist, weil das sind die Dinge, die vorne an die Maschine rankommen, um dann halt entsprechend die Maschinen auch sinnvoll einsetzen zu können. Im Rückbau haben wir halt eine Vielzahl an Anbauteilen.
Also neben den großen Schaufeln haben wir hier noch viele spannende andere Dinge. Beschreib du mal am besten, was wir hier genau haben.
Also wir sind jetzt in unserem Anbaugerätelager angekommen und hier haben wir alles, was hydraulisch an den Bagger vorne angebaut wird, gelagert. Von einer Schere, wie wir sie hier vor uns liegen haben, für Schrott ist, also wo wir Schrott und Träger mit klein schneiden können. Dann gibt es Pulverisierer, wo wir Beton und Eisen mit trennen. Sortiergreifer ist so ein bisschen wie Messer und Gabel für den Bagger. Da hat jeder Bagger bei, also damit ist der multifunktional einsetzbar, also heißt zum Material trennen. Dann haben wir einen Magneten da vorne stehen, also wo wir dann, ich sag mal, den zerkleinerten Beton nochmal das Eisen entziehen können, magnetisch. Und dann halt der klassische Hammer, wie man ihn vielleicht so im Kleinformat kennt, halt als Presslufthammer, der ist dann halt nur mit Öl zum Zerkleinern von Beton. Ne?
Also damit man das mal versteht, wenn du hier von einer Schere sprichst, dann hat das ungefähr eine Dimension, würde ich sagen, von einem Smart. Also die sind schon echt richtig massiv und die muss man ja alleine dann schon dafür einen LKW haben, um die zu transportieren, oder?
Ja, genau. Deswegen sagte ich auch eben, das ist so ein bisschen das unterschätzte Werkzeug, was wir so haben. Also die Anbauteile für die Maschinen sind A, das kapitalintensiveste und natürlich auch am Ende das Wichtigste, was wir haben, weil die Maschine, die mit Öl füttert, ist natürlich individuell, aber das Anbauteil vorne muss natürlich auf den Einsatz abgestimmt sein. Ne?
Heißt, hier habt ihr dann wirklich für alle möglichen verschiedenen Szenarien bzw. auch Schritte bei der Abbruchstelle die Sachen, du hast gerade beschrieben, Magnet, Schere, was hatten wir noch? Den Zerkleinerer mit dem Pulverisierer, hast du gesagt. Genau. Und dann auch in verschiedenen Formaten für verschiedene Einsatzgebiete.
Ja, genau. Und da sieht man natürlich dann auch wieder, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, wenn man sehr maschinenaffin ist, hat man natürlich auch viel von allem. Deswegen der Großteil der Maschinen und Anbaugeräte ist natürlich im Moment auf den Baustellen im Einsatz. Aber wir halten hier halt immer noch ein bisschen Puffer vor, dass wir flexibel reagieren können und haben auch alles, ich sag mal, irgendwie doppelt und dreifach, damit wir einfach schlagkräftig sind. Und damit, wenn der Kunde morgen anruft und sagt, wir müssen hier mal eine Autobahnbrücke wegmachen, damit wir reagieren können.
Ich kann auf jeden Fall immer mehr nachvollziehen, woher deine Begeisterung für die Maschinen kommt, wenn ich diese Dimensionen hier sehe und die Vielfalt. Also wir sind jetzt wirklich schon einige Schritte gelaufen. Muss man gleich auf meine Uhr gucken, wie viele wir schon im Kasten haben. Jetzt sind wir hier aber nochmal ein Stück weiter gegangen. Und hier ist noch was du mir unbedingt zeigen wolltest.
Genau, wir haben eben drüber gesprochen, über eine Halle, die wir abgebaut haben und hier wieder aufgebaut haben. Also hier stehen wir vor einer Halle, die für uns als Maschinenunterstellhalle dient, die 25 Meter tief ist und 125 Meter lang. Und die hat ihr erstes Leben in Heidelberg auf einer Maßnahme. Und die haben wir da halt abgebaut und hier mit einer neuen Fassade allerdings wieder errichtet.
Ich würde sagen, man sieht ja nicht an, dass sie schon mal quasi Secondhand ist hier. Und wir haben hier, du hast gesagt, Maschinen stehen auch wieder unter anderem jetzt ein Tieflader, der dann die Sachen transportiert.
Ja, genau. Der Tieflader ist halt derjenige, der nur nachts fahren darf, also der große Tieflader, und deswegen verbringt er hier seine Tage unter Dach.
Okay, nicht schlecht. Also ihr habt wirklich, wirklich viele Maschinen und für alles was da. Ich dachte, ihr habt dann vielleicht auch mal zum Beispiel was ihr dann irgendwie anmieten müsst, um die Sachen zu transportieren.
Also das war immer schon ein Motto auch von meinem Vater, dass wir was selber können, da brauchen wir niemanden anders für, und das haben wir über viele Jahre weiter fortgeführt, und wenn man dann selber so ein bisschen maschinenverrückt ist, dann kauft man sich halt auch alles selbst, und am Ende des Tages hat man dann auch alles. Also von daher, hier ist eigentlich, um flexibel zu sein, alles vorhanden.
So, wieder zurück im Büro. Auf jeden Fall viele Schritte gesammelt. Ihr habt eine ziemlich große Anlage hier. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass du brennst für das, was ihr hier macht. Du auf jeden Fall Ahnung hast und dass Nachhaltigkeit und genau dieser Kreislauf bei euch eine ganz große Rolle spielen. Warum würdest du sagen, ist dir persönlich das vielleicht auch so wichtig?
Ja, weil ich finde, dass wir ja nur eine Erde haben und ich finde, wir können halt mit einem, ja, ich sag mal, geringeren Mehraufwand einfach schon ganz, ganz viel erreichen. Und von uns wird ja keine Raketenwissenschaft verlangt. Also wir können ja auch mit viel gesundem Menschenverstand einfach mal gucken, dass wir die Dinge, die wir tun, ein bisschen bedachter tun und halt einfach auch mal Sachen, die Sinn machen, umsetzen und weniger Bürokratie walten lassen, gerade zum Thema Zulassungen und Normungen und einfach mal wieder Dinge, die Bestand hatten, viele Jahre wieder einsetzen. Ne?
Klingt ziemlich pragmatisch, würde ich sagen. Was würdest du jetzt sagen, ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass ihr einfach die Dinge tut und auch früh mit den Kunden in Kontakt geht. Aber vielleicht kannst du einmal beschreiben, wo du sagen würdest, das ist ganz klar eure Stärke.
Also unsere Stärken sind eigentlich ja drei Dinge. Einmal absolute Zuverlässigkeit, würde ich sagen. Also wenn der Kunde uns braucht, sind wir da. Deswegen auch der Fuhrpark, was wir eben gesehen haben. Dann natürlich eine unkomplizierte Zusammenarbeit. Insofern, dass der Kunde uns, wie schon erwähnt, von vornherein mit in die Prozesse einbindet, am besten schon ab Tag 1, um dann, ich sag mal, einen Kostenrahmen zu setzen von vornherein und den am Ende des Tages so zu skalieren, dass der auch sicher übers Projekt geht, um dann am Ende des Tages keine bösen Überraschungen zu kriegen. Und drittens natürlich das Ganze, ich sag mal, nach dem Stand der Technik immer mit Blick auf die Arbeitssicherheit, dass natürlich die Personen und Leute und das Umfeld und auch die Umwelt natürlich dann keinen Schaden nehmen. Und ich glaube, diese drei Dinge sorgen ja, zusammenfassend dafür, dass man einen sehr unkomplizierten Ablauf für den Kunden schafft, aber mit einem ganz klaren Blick darauf, die Materialien sinnvoll in einem Kreislauf zu lassen und halt ja nichts zu verlieren. Ne?
Jetzt habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich finde, es ist eine sehr pragmatische Haltung, die ihr hier an den Tag legt. Spricht ja auch so ein bisschen für das ganze Westmünsterland und das Münsterland auch. Was macht denn der Standort hier für euch auch aus?
Also der Standort ist für uns goldrichtig, würde ich sagen, weil wir zum einen natürlich die Ressource Mensch im Münsterland haben, also der klar denkende Münsterländer als Arbeitskraft, der uns zur Verfügung steht, ist natürlich sehr, sehr gut. Und natürlich die Nähe zum Ruhrgebiet, zum Rheinland, bringt uns die gute Arbeit. Da haben wir ein Riesenpotenzial und das alles macht den Standort hier sehr, sehr attraktiv für uns.
Okay, jetzt hast du schon mal so ein bisschen auch angeteasert hier. Der Münsterländer ist auf jeden Fall gut für euch. Ne? Ich würde sagen, pragmatische Leute, die Bock haben auf Arbeit und die auch gerade ausdenken, hast du ja gerade gesagt. Was für Menschen arbeiten denn beruflich gesehen hier? Also was für verschiedene berufliche Positionen habt ihr hier?
Also mal hier im Büro angefangen haben wir natürlich die klassischen Kaufleute und Buchhalter, dann Disponenten und halt auf den Baustellen bzw. in der Werkstatt Land- und Baumaschinenmechatroniker. Da bilden wir übrigens auch aus, also da wer noch keine Ausbildungsstelle hat, gerne melden in dem Bereich. Und dann halt auf den Baustellen Baumaschinisten, Geräteführer, LKW-Fahrer und halt auch der Bauwerksmechaniker für Abbruch- und Betontrenntechnik, der am Ende des Tages, ich sag mal, all das umfasst, was wir hier tun.
Heißt, ihr habt auf jeden Fall hier ein breites Bild an Berufen. Du hast jetzt gerade auch gesagt, wer eine Stelle sucht, kann sich gerne melden. Heißt, ihr sucht auf jeden Fall auch Leute, bildet auch aus. Kann man bei euch auch mal reinschnuppern zum Beispiel, wenn man sagt, man will hier mal irgendwie so einen Einblick bekommen oder Probearbeiten?
Sehr, sehr gerne. Also wir sind immer gewillt, auch Praktikanten zu nehmen, ob Tagespraktikanten oder auch Wochenpraktika, ist kein Problem, einfach gerne melden. Wir stehen da immer mit Rat und Tat zur Seite und sind immer froh oder freuen uns immer, wenn wir jemanden begeistern können für unsere Materie.
Also wenn du hier auf jeden Fall einen Praktikant an die Hand nimmst und die Begeisterung genauso rüberbekommst, wie du es bei mir geschafft hast, dann glaube ich, stehen die Zeichen gut. Was würdest du denn sagen, ist so ein Grund, warum man hier hinkommen sollte? Was ist so ein Vorteil von der Arbeit hier?
Also ich glaube, dass wir insgesamt eine relativ homogene Truppe sind hier. Also wir haben sehr, sehr flache Hierarchien, sehr, sehr kurze Wege, sehr, sehr junges Team, muss man sagen. Und halt, ja, ich glaube, so ein Teamgefühl, dass man einfach Bock hat, hier was zu machen. Und das mit einem vernünftigen Fuhrpark, mit vernünftigen Rahmenbedingungen und gutem Werkzeug, ich glaube, das am Ende des Tages ist das, was Spaß macht.
Dann lass uns doch jetzt nochmal gegen Ende so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich würde sagen, ihr seid ja auf jeden Fall in einer Branche, die Zukunft hat. Abgerissen werden muss immer, wenn neu gebaut wird, irgendwo langfristig auch. Und am Ende des Tages spielt ja gerade auch Kreislauf und Nachhaltigkeit bei euch eine Rolle. Was würdest du denn sagen, wo siehst du Hermann als Unternehmen in perspektivisch 5 Jahren, perspektivisch 10 Jahren?
Also die Frage ist immer schwer zu beantworten. Wir sind jetzt nicht die Menschen, die planbar den Masterplan in der Tasche haben, wo wir uns in 5 oder in 10 Jahren sehen. Also ich glaube schon, dass wir uns ein Stück weiterentwickeln werden zum Thema vielleicht Prozesskette. Also heißt, wenn man mal unsere Arbeit nimmt, die wir jetzt gerade betreuen, dass wir uns vielleicht da in die eine oder andere Richtung noch ein bisschen breiter aufstellen. Das wäre so ein Thema, was wir vielleicht in Zukunft noch mit angreifen können. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir das Ganze natürlich noch ein bisschen ausbauen können, ein bisschen professionalisieren können, aber sind natürlich auch angewiesen darauf, um das Ganze weiter auszubauen, dass so ein paar politische Rahmenbedingungen einfach geschaffen werden in Deutschland, dass wir so ein bisschen mehr Sicherheit haben und vielleicht auch so ein bisschen mehr Planungssicherheit für die Zukunft bekommen. Und natürlich, dass wir weiterhin auf gute Leute, die Bock haben auf Arbeit, zurückgreifen können.
Wenn du jetzt am Ende vielleicht nochmal so ein bisschen träumen darfst, du sagst jetzt zum Beispiel gute Rahmenbedingungen in der Politik. Ich glaube, das wünschen sich gerade in Deutschland aktuell viele. Was würdest du denn sagen, ist so die Traumvorstellung vielleicht mal geschaut, von einer zukünftigen Arbeit?
Also speziell auf unseren Bereich würde ich mir wünschen, dass wir ein Verbot für Verbundbaustoffe bekommen. Also der würde uns schon riesig helfen, weil gerade wenn ich so an Fassadendämmsysteme schaue, die wir heute verbauen, Styropor, Putz und so weiter oder halt auch noch an gedämmte Dinge, das wird ja so die Baustelle der Zukunft werden. Und wenn ich darüber nachdenke, dass mein Junior irgendwann mal den Betrieb weitermachen soll und muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, der hat ja kaum eine Chance, die Sachen zu trennen. Und das sind halt Sachen, da sollten wir jetzt schon, ich sag mal, die Weichen richtig stellen, um zu sagen, wir verbinden also oder verbieten diese Stoffe, um einfach auch da in dem Bereich sicherzustellen, dass wir in Zukunft auch möglichst hohen Verwertungsquote für die Materialien generieren. Und ich glaube, wenn wir da den Blick ein bisschen drauf halten für unsere Branche und versuchen weiterhin darauf zu achten, dass wir möglichst viel wiederverwendbar haben, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Zirkularität, für unsere Branche zumindest.
Okay, das sind doch gute Worte, ein guter Ausblick in die Zukunft. Ich würde sagen, ich bedanke mich für das Gespräch und du hast mich auf jeden Fall hier begeistert von den Maschinen.
Danke auch und bis demnächst. Ne?
Made in Westmünsterland. Eine Serie der WFG, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken. Mit freundlicher Unterstützung durch die Sparkasse Westmünsterland.